ARD Sounds.
Es wäre auf jeden Fall das Schlimmste, was unsere Demokratie jemals durchgemacht hätte, wenn die AfD verboten würde. Aber die Kalkulation des Grundgesetzes ist es, also eine verfassungswidrige Partei machen zu lassen, wäre noch schlimmer.
Ich glaube, dass wir heute eh nicht mit einem hoffnungsvolleren Satz mehr rausgehen werden aus dieser Folge.
Doch.
Ja, okay.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Ab und zu machen wir hier aber ja auch Folgen, die sich eher um Themen als um spezifische Personen drehen. Richtig viele von euch haben zum Beispiel die Episode zu den Epstein-Files gehört oder auch die über Klimapolitik kurz vor der Bundestagswahl. Wir wollen Debatten aufgreifen, die schon lange in Gang sind. So lange, dass man manchmal das Gefühl hat, ich habe den Einstieg verpasst. Wie finde ich jetzt Orientierung? Und mir geht's so bei der Frage eines AfD-Verbotsverfahrens. Laut der aktuellsten Umfrage, die ich gefunden habe, sind 40% der Deutschen für so ein Verbot und 45% dagegen. Aber wie realistisch ist es überhaupt, dass es zu so einem Verfahren kommt? Ich habe den Rechtsanwalt Dr. Bijan Moini eingeladen. Er hat diese ganze Debatte vor ein paar Wochen nochmal angefacht, als er und sein Team von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ein Gutachten über die AfD vorgelegt haben. Über ein Jahr lang haben sie öffentlich zugängliche Reden, Wortmeldungen, Parlamentsprotokolle und Social-Media-Posts der AfD ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Partei verfassungswidrig sei. Heißt das also, dass sie jetzt bald verboten wird? Nicht unbedingt. Wir sprechen über die juristische, aber auch die politische Dimension von so einem Verbotsverfahren. Welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein? Wie würde sowas ablaufen? Und was sind die Argumente dafür und dagegen? Das hört ihr jetzt.
Hallo Bijan, schön, dass du da bist.
Hallo Eva, danke für die Einladung.
Ich habe schon, das ist schon ein bisschen was her, da habe ich mal in der Abmoderation von einer unserer Folgen gesagt, oh, ich will eigentlich gerne mal einen Juristen oder eine Juristin einladen. Und ich habe gerade noch mal überlegt, ich habe auch ein paar im Freundeskreis und denke oft, ihr habt ganz schön viele Vorteile im Leben. Ich beneide Juristen und Juristinnen oft darum, dass ihr gut mit langen Texten und schwierigen Wörtern könnt, auch, glaube ich, keine Sorge habt vor so sehr amtlichen Briefen, die einem so reinflattern oder so, wenn es darum geht, so Mietrechte oder was auch immer. Das kriege ich so im Umfeld mit. Ich glaube, ihr könnt gut pauken. All das sind Dinge, wo ich denke, Mensch, ja, davon könnte ich mir mal eine Scheibe abschneiden. Was ist ein großer Nachteil, den man als Jurist hat?
Eigentlich alles das, was du aufgezählt hast.
Wieso?
Dass man sich mit langen Texten rumschlagen muss, mit komplizierten Wörtern, dass man keine Scheu haben darf vor komplizierten Behördenbriefen, sondern die verstehen muss gefälligst, weil wenn nicht wir, wer dann? Mhm. Und das macht nicht immer Spaß. Und das lange Pauken, das können wir nur, weil wir es mussten.
Ne? Aber du hast es dir alles ausgesucht. Das weiß man doch vor so einem Jurastudium, oder?
Ja, das sagen einem zwar die Profs, wenn man anfängt. Ne? Also das ist ja ein brutales Studium und ein Drittel von ihnen wird irgendwann mal Taxi fahren und so weiter. Also die hauen schon ordentlich drauf, wenn man anfängt. Aber das nimmt man ja nicht ernst mit 19 oder 20. Mhm. Na, da hält man sich ja noch für, ja klar, das ist doch kein Problem. Das haben auch alle vor mir geschafft. Und das ist leider dann doch nicht ganz so.
Wann war bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, oh, so ist das?
Ziemlich früh, also sehr früh, weil ich war in der Schule gut und wurde dann schon auch ganz schön runtergeholt, so mit meinen ersten Klausuren, die wirklich, also bestenfalls mittelmäßig waren. Und das war für mich schon so ein kleiner Dämpfer. Und ich dachte so, was, das kann doch nicht sein. Und das hat mir total gut getan, dass ich da quasi das neu aufbauen musste und das auch wirklich anerkannt habe als einfach eine richtige Herausforderung. Aber letztlich lag es mir dann doch und ich hatte jetzt weniger Probleme so im Studium, als viele Menschen das leider haben, weil es einfach ein echt mühsames Studium ist.
Du warst eine Zeit lang in einer Wirtschaftskanzlei und bist jetzt aber Legal Director bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist eine Organisation, die durch strategische Prozessführung, und das musst du gleich einmal erklären, was das ist, Grund- und Meinungsrechte ja so absichern will. Also was genau macht ihr da?
Also strategische Prozesse heißt, wir wählen Fälle aus, die allgemeine Bedeutung haben und klagen dann gegen ein Gesetz, zum Beispiel ein Überwachungsgesetz oder gegen Diskriminierung von Frauen, bei dass sie gleiches Entgelt bekommen oder eine menschenunwürdige Behandlung von Geflüchteten und versuchen, Präzedenzentscheidungen zu erstreiten, von denen dann möglichst viele Menschen profitieren, indem zum Beispiel ein Überwachungsgesetz angepasst wird, ein Polizeigesetz angepasst wird oder mehr Sozialleistungen an Geflüchtete ausgezahlt werden als durch dasjenige Gesetz, das wir angegriffen haben, vorgesehen. Und das ja, dient dann unterschiedlichen Kreisen, aber eigentlich die große Klammer ist vor allen Dingen marginalisierten Menschen, vor allen Dingen Menschen, die aus einer Position protestieren, in der sie etwas gegen vielleicht auch den Mainstream machen wollen, unternehmen wollen. Und ja, das ist so der Kern unserer Arbeit.
Manche Leute kritisieren die GFF für genau diese Arbeit. Sie sagen, die Organisation würde damit vor allem progressive politische Ziele verfolgen, sei also nicht neutral. Und dann gibt es noch den Kritikpunkt, dass durch dieses Vorgehen, das Bijan gerade erklärt hat, also strategische Prozesse zu führen, mehr und mehr Entscheidungen dem politischen Prozess entzogen würden, weil sie dann eben von Gerichten getroffen würden und nicht mehr von Parlamenten. Das schwäche die Demokratie. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, es stärkt genau die Freiheitsrechte, die die Organisation ja im Namen hat. Die GFF hat mit vielen ihrer Klagen dafür gesorgt, dass Gesetze angepasst werden mussten, weil sie für verfassungswidrig erklärt worden waren. Dabei arbeitet sie übrigens oft auch mit anderen Organisationen zusammen, zum Beispiel mit Reporter ohne Grenzen. Und das will ich hier einmal kurz transparent machen. Bei Reporter ohne Grenzen sitze ich in Deutschland im Kuratorium. Bijan und ich sprechen uns heute aber zum ersten Mal.
Lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. In vielen anderen europäischen Ländern gibt es das ja gar nicht, diese Möglichkeit, eine komplette Partei zu verbieten. Warum ist das in Deutschland anders?
Also es gab schon zu Zeiten der Weimarer Republik und natürlich erst recht davor im Kaiserreich Möglichkeiten, Parteien zu verbieten. Früher waren das aber Verwaltungsakte, das heißt, die Behörde hat ein Verbot verfügt, so wie sie jetzt auch Vereine verbieten kann, aber nicht Parteien. Und dann konnte die Partei dagegen klagen. Was jetzt im Grundgesetz steht, ist die Möglichkeit, dass bestimmte Antragsteller, die im anderen Gesetz definiert sind, einen Antrag stellen können, dass das Bundesverfassungsgericht entscheidet, ob eine Partei verfassungswidrig ist und verboten wird oder nicht. Und der Grund dafür ist, das ist ein Baustein dessen, was man wehrhafte Demokratie nennt. Man wollte natürlich, die Väter und Mütter des Grundgesetzes, als sie 48, 49 das Grundgesetz ausgehandelt haben, eine Möglichkeit bewahren, dass eine Partei wie die NSDAP oder eine auf andere Art und Weise autokratische Partei, diktatorische Partei, nicht die Möglichkeit hat, an die Macht zu kommen, dass man sie frühzeitig von dieser Macht fernhalten kann. Und dafür gibt es diese Befugnis oder diese Möglichkeit, bei uns eben anders als in anderen Ländern, die von Faschismus geprägt waren.
Ja, zum Beispiel jetzt in Schweden, in den Niederlanden oder in Griechenland, da würde man wahrscheinlich sagen, das ist doch keine Demokratie mehr, wenn man das Undemokratische verbietet. Schafft sich die Demokratie damit nicht selbst ab?
Ja, das ist ein innerer Widerspruch, den man auch aushalten muss und auch aussprechen muss. Es ist auf jeden Fall ein auf der einen Ebene undemokratisches Instrument, wenn ein Teil des politischen Spektrums ausgeschlossen wird von der Möglichkeit, an die Macht zu kommen. Und auf der anderen Seite ist es gerade das Zugeständnis, dass nicht alle Kräfte an die Macht kommen dürfen, weil sie gerade die Grundlagen unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, so heißt es im Grundgesetz, untergraben würden. Und keine Demokratie muss sehenden Auges in einen Zustand sich bewegen müssen und das aushalten, dass eben diese Grundlagen untergraben werden.
Und unter welchen Bedingungen geht sowas? Denn ich habe den Eindruck, oder vielleicht geht es auch vielen Leuten, die uns jetzt zuhören oder gucken, so, dass zum Beispiel auf Social Media man immer so gefragt wird, okay, bist du jetzt dafür oder dagegen? Und selbst mir geht es so, dass es, also mir fällt es schwer, das zu beantworten, auch weil ich finde, man braucht schon relativ viel Vorwissen, um überhaupt diesen Prozess, der ja sehr viele verschiedene Elemente und Stufen hat, einschätzen zu können. Also was sind die Bedingungen, die überhaupt erfüllt sein müssen, bis es zu so einem, sind wir jetzt dafür oder dagegen, kommt?
Also der Satz, auf den es da ankommt, der ist relativ lang. Ich zitiere ihn trotzdem einmal kurz und versuche das zu erklären. Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Das sind die Tatbestandsmerkmale, nennt man das. Wenn sie erfüllt sind, dann kann eine Partei auf Antrag vom Bundesverfassungsgericht verboten werden. Und das Entscheidende ist dieses Element der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Also eine Partei kann nur dann verboten werden, wenn sie die sogenannten Wesensmerkmale unserer Demokratie beeinträchtigt oder beseitigen will. Das sind die Menschenwürdegarantie als höchstes Individualgut, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Das heißt, nicht jede verfassungswidrige Forderung einer Partei führt dazu, dass man die Partei selbst verbieten kann. Man kann natürlich Dinge verlangen und erwarten und auch Ziel setzen, die im Widerspruch zu unserem Grundgesetz stehen. Das ergibt sich schon daraus, dass man das Grundgesetz ändern kann. Aber was man eben nicht ändern kann, sind diese drei Wesensmerkmale. Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, also die Menschenwürdegarantie, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn man Menschen foltern würde, wenn man Todesstrafe wieder verhängen dürfte. Das sind, da gibt es sogenannte Objektformel, wenn man Menschen nur noch als Objekt behandelt, also als Quelle für Informationen und den Schmerzen zufügt oder eben als nur als Täter und nicht mehr als Mensch und deswegen wird er einfach getötet. Das ist ein Beispiel für Menschenwürdeverletzung. Ein Beispiel für Demokratieprinzipverletzungen sind, wenn man Zustände schafft, in denen die Regierung nicht mehr abgewählt werden kann, wenn man das Wahlrecht so manipuliert, dass ein Regierungswechsel nicht mehr möglich ist. Und ein Beispiel für einen Angriff aufs Rechtsstaatsprinzip ist, wenn man unabhängige Gerichte abschafft. Also wenn man zum Beispiel RichterInnen so stark unter Druck setzt, dass sie keine unabhängigen Entscheidungen mehr treffen oder sogar bestimmte Entscheidungen komplett ausnimmt von Rechtsschutz.
Mhm. Und was wären jetzt ganz konkret die Konsequenzen eines solchen Verbots, wenn jetzt beispielsweise die AfD in Deutschland verboten würde? Was würde dann passieren?
Also zunächst einmal wäre dann diese Organisation weg. All ihr Vermögen wäre weg. Sie müsste ihre Räumlichkeiten räumen. Etwas problematischer ist, was mit den Abgeordneten passieren würde. Nach dem Gesetz verlieren sie eigentlich alle ihre Mandate. Das heißt, im Extremfall, wenn man es zu Ende denkt, müssten sie ihre Büros räumen, würden notfalls mit der Polizei rausgeschafft werden. Da merkt man mal, was für ein Eingriff das eigentlich wäre. Also auf allen Ebenen, Landesebene, Bundesebene, eigentlich auch europäischer Ebene. Aber es ist ein bisschen umstritten, ob nicht es eigentlich dann noch eine Einzelprüfung braucht, also ob da nicht bei jedem Abgeordneten einzeln geprüft wird, ob die Person auch das extremistische oder das verfassungswidrige Ziele, die Ziele der Partei teilt oder nicht und dafür steht. Und wenn das erforderlich ist, wird es natürlich kompliziert. In jedem Fall würden alle diejenigen Abgeordneten, die direkt gewählt wurden, also man hat ja bei der Bundestagswahl mal zwei Stimmen, die erste für die Direktwahl, die zweite für die Partei, alle die, die dann ihr Mandat verlieren würden, die würden neu ausgeschrieben und neu gewählt. Theoretisch könnten die da sogar wieder antreten, aber eben nicht mehr unter dem Label der Partei, könnten auch nicht mehr eine Fraktion bilden, die dann AfD-Fraktion heißt. Also das Ergebnis wäre letztlich, sie könnte nicht regieren.
Jetzt werden sich einige denken, in einzelnen Bundesländern, da wurde von den Verfassungsschutzämtern ja schon festgestellt, dass die jeweiligen Landesverbände der AfD rechtsextrem sind. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Thüringen und in Brandenburg. Reicht das nicht für ein Verbot?
Da muss man unterscheiden. Also erstens sind die Voraussetzungen für gesichert rechtsextremistische Bestrebung, was auch eine Partei sein kann, nicht ganz identisch mit dem, was ich vorhin definiert habe, was eine verfassungswidrige Partei ausmacht. Rechtlich klingt das sehr ähnlich in den Voraussetzungen, aber wenn man sich mal vorstellt, die Wirkung einer solchen Einstufung durch den Verfassungsschutz ist, die Partei steht im Verfassungsschutzbericht, darf überwacht werden, das war's. Das Ergebnis eines Parteiverbots wäre das, was ich gerade geschildert habe. Also die Partei gäbe es nicht mehr. Also die Konsequenzen sind natürlich viel weitergehender. Ergo kann man auch erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht sehr viel intensiver prüfen würde, als das irgendein Verwaltungsgericht macht, wenn es diese Einstufung überprüft. Das ist so eher so eine rechtspraktischer Unterschied. Das Zweite, was du ja gerade aufgezählt hast, sind jetzt erstmal Einstufungen von Landesverbänden gewesen. Es ist zwar denkbar und wahrscheinlich auch möglich, dass man auch einen Antrag stellt beim Bundesverfassungsgericht, dass nur einzelne Landesverbände verboten werden. Aber es ist eben nicht gleich mit der Bundespartei. Und über die Einstufung der Bundespartei wird ja auch gerade noch verhandelt vor dem Verwaltungsgericht Köln, kommen wir vielleicht später noch kurz zu, auf der Grundlage eines Gutachtens des Bundesamts, dass zum Beispiel wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Rahmen unserer Arbeit, über die wir bestimmt gleich auch noch sprechen, auch kritisch gesehen haben.
Ja, genau. Ihr habt Spenden gesammelt und damit wurde die Arbeit von deinem Team finanziert. Ihr habt ein Gutachten erstellt. Was war das Ziel von diesem Gutachten? Du kannst gerne erst trinken.
Also wir haben ja verfolgt, wie emotional und auch wie stark die Debatte immer wieder geführt wurde über dieses Thema Verbot ja oder nein und sahen eine riesige Lücke bei der Frage, wie groß die Erfolgsaussichten eines solchen Verbotsverfahrens eigentlich wären. Und hielten das auch für einen Grundfehler in dieser ganzen Debatte, dass eigentlich niemand so richtig weiß, was da rauskommt. Denn jedenfalls nach meiner Überzeugung sollte man einen Antrag nie stellen, wenn man nicht selbst davon überzeugt ist, dass er Erfolg haben kann, schon um eine Partei, die nicht genügend Anhaltspunkte dafür bietet, nicht durch so ein Verfahren zu zwingen, weil es ist teuer, belastet eine Partei enorm. Aber auch, weil es, wenn man vom Ziel her denkt, dass man eine extremistische Partei kleiner bekommen möchte, natürlich fatal ist, wenn man so ein Verfahren verliert. Und wir haben dann entschlossen, auf der Grundlage von sehr vielen Einzelspenden ein Gutachten zu schreiben zu der Frage, ob die AfD verfassungswidrig ist, also verboten werden könnte oder nicht.
Und jetzt gab es ja, oder normalerweise ist es Aufgabe der Verfassungsschutzämter, solche Gutachten zu erstellen. Und es gab schon ein über 1000 Seiten starkes Dokument, auf dessen Grundlage Ende 2025 festgestellt wurde, dass die AfD auf Bundesebene gesichert rechtsextremistisch sei. Die AfD hat das angefochten und du hast gerade schon erwähnt, jetzt läuft dazu ein Gerichtsverfahren und solange darf der Verfassungsschutz die Bundes-AfD nur als Verdachtsfall bezeichnen. Das ist so die eine Stufe drunter sozusagen in diesen Einstufungen, die es da gibt. Du siehst dieses Gutachten kritisch. Warum?
Es ist relativ dünn. Also es ist dick, aber der Aussagegehalt ist dann am Ende doch relativ dünn. Das Bundesamt hat sich vor allem gestützt auf die total ausgeprägte Muslimfeindlichkeit in der Partei, die nicht nur ideologisch sehr ausgeprägt ist, sondern auch programmatisch, insbesondere durch die Forderung eines Verbots islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen. Das heißt, Musliminnen, die Kopftuch tragen, dürften nicht mehr in Rathäuser, in Bibliotheken, in Theater, in öffentliche Krankenhäuser, Bahnhöfe. Es gibt auch viele andere islamspezifische Verbote, wie zum Beispiel ein Minarettbauverbot, das Verbot des islamischen Gebetsrufs und in Sachsen wird auch ein Moscheebauverbot verlangt. Und dieser islamspezifische Hass, eben ideologisch, und auch diese Verbote, die begründen einen abgewerteten Status für Musliminnen. So argumentiert das Bundesamt und das finde ich auch überzeugend, aber es trägt eigentlich im Kern nicht wirklich mehr vor zur AfD als das. Es begründet zwar auch mit vielen hundert Belegen, dass die AfD ein sogenanntes ethnisch-kulturelles Volksverständnis vertritt. Das heißt, die AfD geht davon aus, dass es ein Volk gibt, das unabhängig ist vom Staatsvolk, das aus den StaatsbürgerInnen besteht, sondern geprägt ist von den ethnisch-kulturell Deutschen. Aber das allein ist noch kein Verbotsgrund und auch kein Grund, eine Partei als gesichert rechtsextremistisch einzustufen, sondern es kommt darauf an, ob auf dieser Grundlage dieses Volksverständnisses die Partei tatsächlich unter Deutschen diskriminiert, also Deutsche ungleich behandelt, weil sie manche für Deutscher hält als andere. Und schon das hat das Bundesamt nicht nachgewiesen. Und dann hat es auch ganz viele andere Dinge, die wir in unserem Gutachten thematisiert und aufgedeckt und auch juristisch bewertet haben, einfach nicht aufgearbeitet. Es hat auch die Landesverbände gar nicht mit berücksichtigt, was auch ein Riesendefizit ist, wenn man die Gesamtpartei betrachten will, und keine Parlamentsvorgänge, also Reden in Parlamenten, Gesetzentwürfe, Entschließungsanträge. Auch das hat es alles nicht berücksichtigt, weil es meint, dass es das nicht darf.
Ah, okay, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie erklärst du dir das? Warum darf man das nicht? Das sind ja alles, was du aufgezählt hast, wären ja öffentliche Quellen.
Ja, das Bundesamt meint, dass es darf keine Abgeordneten überwachen. Dazu gibt es auch schon Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung. Aber es versteht das so weit, dass es eben auch nicht zum Beispiel Gesetzesentwürfe aus dem Parlament heraus sich ansehen darf. Und das halte ich für verfehlt, aber so legt es das eben aus. Und das andere ist eine Zuständigkeitsfrage. Das Bundesamt schaut sich eben die Bundespartei an, die Landesämter schauen sich die Landesverbände an. Aber das verdeckt natürlich, was die Partei ausmacht. Jeder kennt Björn Höcke und jeder weiß, dass der Thüringer Landesverband und vor allem er persönlich extrem einflussreich ist. Und natürlich prägt das eine Partei, wenn bestimmte, auch gerade prominente, gewichtige Landesverbände eine bestimmte Einstellung haben. Und das zu ignorieren, bietet dann einfach am Ende kein vollständiges Bild der Partei.
Der Verfassungsschutz hat sich übrigens bisher nicht geäußert zu der Kritik, die Bijan hier formuliert und die es auch noch von anderen Seiten gab. Falls ihr mehr über dieses Gutachten wissen wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Die JustizreporterInnen. Da sprechen meine Kolleginnen und Kollegen aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe über wichtige Urteile von großen Gerichten in Deutschland und Europa. Findet ihr in der ARD-Sounds-App und auch hier in den Shownotes. Und weil das gerade irgendwie alles ganz schön viel auf einmal ist, will ich noch mal kurz klarstellen, bei diesem Gutachten vom Verfassungsschutz, da geht es um die Einstufung der AfD. Das hat nicht direkt was mit einem Verbotsverfahren zu tun. Für ein Verbotsverfahren bräuchte es noch mal ein eigenes Gutachten, durch das die Politik prüft, ob ein Verbotsantrag gestellt werden kann oder nicht. Und der würde dann wiederum vom Bundesverfassungsgericht geprüft. Das entscheidet dann in einem Vorverfahren, ob ein Hauptverfahren eröffnet wird. Ihr merkt also schon, es ist alles kompliziert.
Das heißt, wie seid ihr, du hast schon gesagt, ihr habt mehr Quellen in Betracht gezogen. Wie seid ihr ganz konkret vorgegangen? Wie sah euer Alltag aus in diesem Team, als ihr jetzt dieses Gutachten erarbeitet habt?
Also es begann damit, dass wir erstmal einen Datenbestand aufbauen mussten. Wir haben natürlich alle Wahlprogramme zusammengesucht, die es über die vielen Jahre gab, aus Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen. Wir haben über 70.000 Parlamentsvorgänge, die Dokumente, über die ich gerade sprach, von Parlamentsreden eben über Gesetzentwürfe und so weiter. weiter. Über 50.000 Pressemitteilungen zusammengetragen und dann fast 3 Millionen Social Media Posts von prominenten, hochrangigen FunktionärInnen der Partei, auch vor allen Dingen von den Landesverbänden, Bundesverbänden, also die Verbandsaccounts von verschiedenen Social Media Plattformen. Und das haben wir alles zusammengetragen und dann in einem ersten Schritt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vorgefiltert nach bestimmten Themen, bei denen wir vermutet haben, dass man dort verfassungsfeindliche Äußerungen finden könnte. Und aus dem Bestand, das waren also 33.000 potenzielle Treffer, das haben wir alles händisch dann nochmal überprüft. Fast durchgängig nach dem Vier-Augen-Prinzip, also sich insbesondere die Juristinnen das alles einzeln angeguckt und geprüft, ob das richtig ist, ob das ein echter Beleg ist oder nicht.
Kannst du mal ein Beispiel geben für so einen Beleg, den man dann händisch prüft? Also das heißt, du hast mit einem Kollegen oder Kollegin dir einen einzelnen Social-Media-Post vorgenommen und gesagt...
Ist das zum Beispiel Ausdruck eines ethnisch-kulturellen Volksverständnisses? Mhm. Also ein Beispiel für so einen Beleg ist, ein Deutscher mit türkischen Wurzeln begeht eine Straftat und Alice Weidel stellt sich hin und sagt, das ist ein Türke, das ist kein Deutscher. Das ist so ein klassischer Beleg für zumindest diese Ideologie-Seite, ja, dass man, okay, da, die hat anscheinend ein anderes Verständnis davon, was es Deutsch heißt, als unser Grundgesetz. Und genau das ist dann die Frage. Es kann ja theoretisch auch sein, dass ein Beleg geflaggt wurde von der künstlichen Intelligenz, der dann tatsächlich einfach nur ein Zitat war von irgendeinem Dritten. KI ist immer noch lange nicht perfekt. Und das musste dann eben bei jedem Beleg überprüft werden, ob der wirklich das aussagt, was angegeben ist quasi.
Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, ihr hattet so ein paar Themen, bei denen ihr das vermutet habt und denen ihr so, nach denen ihr gesucht habt. Da gab es aber auch welche, wo ihr nicht fündig geworden seid. Da stand, negativ war Antisemitismus.
Ja, das verkürzt es auch tatsächlich. Mhm. Also was wir nachweisen konnten der AfD ist ein sogenannter struktureller Antisemitismus. Also was ganz stark verbreitet ist, dass Chiffren und Codes verwendet werden, die klassische antisemitische Verschwörungstheorien, Erzählungen wiedergeben. Also da wird von Globalisten gesprochen, von dem Finanzkapital, der Wall Street, der Globalistenkrake, von Marionetten, Sprechpuppen. Auch immer wieder George Soros, der Finanzmilliardär aus den USA, mit der Jude ist und der oft so als Chiffre verwendet wird für den einflussreichen Juden, der hier irgendwie für Masseneinwanderung gesorgt hätte und dergleichen. Das ist total weit verbreitet in der Partei und wird auch von höchsten Spitzen, auch insbesondere von Björn Höcke, immer wieder verbreitet. Und es gibt auch vereinzelt echte, also auf Jüdinnen und Juden namentlich bezogene, abwertende Äußerungen, auch teilweise so alte antisemitische Nazi-Karikaturen, die geteilt werden. Aber was es nicht gibt, und da haben wir immer sehr streng unterschieden, sind konkrete Maßnahmen, die gegen Jüdinnen und Juden gerichtet wären. Also so wie wir es gerade schon zu Musliminnen hatten. Es gibt nichts, was jetzt spezifisch gegen Jüdinnen und Juden gerichtet wäre. Und deswegen ist zwar struktureller Antisemitismus weit verbreitet, aber es gibt eben keine hinreichenden Anhaltspunkte für Ziele, die in ihren rechtlichen Wirkungen auch wirklich das Leben für Jüdinnen und Juden erschweren und sie benachteiligen würden.
Was war dann das Ergebnis, also das, was ihr nicht feststellen konntet und das, was ihr feststellen konntet, wenn du das jetzt zusammenfasst?
Also dazu muss man kurz nochmal rekapitulieren. Die Wesensmerkmale der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind die Menschenwürdegarantie, das Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Und das Bundesverfassungsgericht.
Die Leute, die uns zuhören, sind jetzt schon so, ja, da sind sie, die langen Juristenwörter.
Ja,
merkt euch diese Vokabeln.
Und was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ist, wenn gegen eines dieser Wesensmerkmale eine Partei sich richtet, dann ist sie schon verfassungswidrig. Und wir haben unser Gesamtergebnis, nämlich dass die AfD verfassungswidrig ist, gestützt auf eine Ausrichtung gegen das Demokratieprinzip, in dem die Partei nämlich ihre politischen GegnerInnen strafrechtlich verfolgen will für politische Entscheidungen, die ihr nicht passen. Und zweitens eine strukturelle Verletzung der Menschenwürdegarantie dadurch, dass sie verschiedene Klassen an Menschen etabliert und insbesondere Musliminnen, Deutsche mit Migrationsgeschichte, Schutzsuchende, Abwehr ausgrenzt und verächtlich macht.
Worin äußert sich das, dass Sie Ihre politischen Gegner verfolgen wollen?
Also wir haben über 200 Belege gefunden, verteilt auf alle Ebenen der Partei, auch in der Bundesspitze, insbesondere der inzwischen ehemalige Vize-Bundessprecher Stefan Brandner, der fordert Strafverfolgung, er fordert die Anklagebank, den Haftbefehl, Gefängnisstrafen für Angela Merkel, für Karl Lauterbach, für Olaf Scholz, viele weitere Personen für Entscheidungen aus der Zeit 2015, 2016, als die Grenzen nicht geschlossen wurden, wegen Corona-Beschränkungsmaßnahmen, wegen angeblicher Verwahrlosung der Infrastruktur, wegen des Atomausstiegs, wegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Also allesamt nicht strafbare Verhaltensweisen von PolitikerInnen, für die aber eben harte Strafen angekündigt werden. Und gerade Stefan Brandner sagt dann zum Beispiel so Dinge wie, wenn wir mal einen schneidigen Justizminister und einen schneidigen Staatsanwalt haben, dann wird das kommen. Und wenn man sich fragt, ja, ist das nicht Quatsch und ist das wirklich ernst zu nehmen? Die sagen teilweise sogar, wir meinen das ernst. Ja? Und auch Alice Weidel hat angekündigt, sie wird selbst dafür sorgen, dass Angela Merkel auf der Anklagebank landet. Und Stefan Brandner sagt dann auch, wofür, nämlich für Beihilfe zu Vergewaltigung, zu Mord und so weiter. Also es wird ja quasi alles vorgeworfen, was hier durch Menschen an Straftaten begangen wurde, die irgendwann mal Schutz gesucht haben in Deutschland. Und das ist ein Paradebeispiel für das, was das Bundesverfassungsgericht bezeichnet als den willkürlichen Ausschluss Einzelner aus der politischen Willensbildung. Das sei, sagt das Bundesverfassungsgericht, ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Und es sollte auch ohne weiteres eingängig sein, wenn man Menschen für politische Entscheidungen ins Gefängnis bringt, dann funktioniert Demokratie nicht mehr. Also wenn man nicht unbefangen, ohne dass man irgendwelche Straftaten begeht, Politik machen kann, dann gehen Menschen gar nicht erst in die Politik. Sie machen nicht die Politik, für die sie gewählt wurden, von der sie überzeugt sind. Und das hat auch schon Vorwirkungen. Also Menschen, ich bin mir sicher, schon jetzt gehen viel weniger Menschen in die Politik, weil sie sich dem nicht aussetzen wollen, den Anfeindungen sowieso, aber auch eben diesen recht konkreten, nicht nur recht, sondern sehr konkreten Drohungen.
Jetzt hat dieses Gutachten, als es vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, große Aufmerksamkeit erregt und natürlich auch Kritik hervorgerufen. Das habe ich mir auch alles durchgelesen im Vorfeld und besonders viel Aufmerksamkeit da. Wiederum haben zwei Strafrechtler von der Uni Leipzig bekommen, Professor Hoven und Marco Föhringer. Und die haben sich in der FAZ kritisch mit diesem Gutachten auseinandergesetzt von euch. Sie werfen euch vor, dass ihr gewisse Positionen der AfD als Belege aufgeführt hättet, die ihr bloß politisch missbilligt. Aber, und dann, hier ist jetzt ein Zitat, die eine problematische Überdehnung der Verfassungsfeindlichkeit seien. Und sie schreiben, dass so der Eindruck entstehen würde, dass schon vorher klar war, was das Ergebnis sein sollte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch manch einer gerade denkt, der gehört hat, ah ja, ihr habt halt Spenden von Einzelleuten gesammelt, die wollten doch auch, dass ihr dieses Gutachten schreibt.
Ja, also das schmerzt natürlich vor allem dann, wenn man selber in dem Team war und monatelange Diskussionen über einzelne Rechtsfragen hinter sich hat, indem wir auch so bis zum Rande der Selbstverleugnung Dinge abgelehnt haben und verneint haben. Negativbefunde eben getroffen haben, die man eben politisch total schmerzhaft findet, aber die juristisch richtig waren nach unserer Überzeugung. Aber einen Schritt zurück vielleicht. Also wir haben dieses Projekt gestartet nur deshalb, weil wir eine realistische Antwort auf die Frage haben wollten, ob ein Verbotsantrag Erfolg hätte. Also ich selbst fände es schrecklich, wenn wir ein Gutachten herbeigeschrieben hätten, die Verfassungswidrigkeit, das einfach keinen Bestand hätte und keine Chance gehabt hätte vor dem Bundesverfassungsgericht. Deswegen haben wir uns methodisch eigentlich ziemlich stark zurückgenommen, haben nur die Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts genommen, haben die sogar teilweise noch verschärft. Also ich habe gerade schon angedeutet, wir haben sehr streng getrennt zwischen Ideologie, also dass man bestimmte Dinge wollen kann, die gar nicht so konkret juristisch greifbar sind, die man einer Partei eben am Ende nicht vorhalten kann. Kann man missbilligen, aber ihnen nicht vorhalten. Und getrennt das von einem wirklich rechtlichen Programm. Und nur das haben wir am Ende geprüft. Und was Hoven und Föhringer in ihrem Aufsatz machen, ist, dass sie so einzelne Sachen rauspicken, nämlich zum Beispiel das Kopftuchverbot, dann darauf hinweisen, ja, es gibt hier eigentlich schon Kopftuchverbote, aber das komplett verdrehen. Also was es gibt ist, es dürfen zum Beispiel Rechtsreferendarinnen kein Kopftuch tragen. Da gibt es eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, wenn sie hoheitsnahe Tätigkeit ausüben. Und der Grund dafür ist die staatliche Neutralität. Also es soll quasi niemand vor Gericht sitzen und konfrontiert sein mit einem bestimmten religiösen Bekenntnis. Deswegen gibt es religionsneutrale Verbote von solchen Bekenntnissen. Also keiner darf vor Gericht sichtbare religiöse Symbole tragen, wenn er für den Staat spricht. Das ist natürlich was gänzlich anderes, als wenn man Privatpersonen verbietet und auch nur den Privatpersonen, also einer bestimmten Religion, verbietet, öffentliche Einrichtungen zu betreten. Das ist einfach was völlig anderes. Und so gibt es einfach einige Argumente in diesem Text, die nicht verstehen wollen oder verstanden haben, worauf es eigentlich ankommt, nämlich einen strukturellen Angriff auf die Menschenwürdegarantie, also eine Abstufung nach Graden von oder Klassen von Menschen, die sich zeigt in ganz, ganz vielen Einzelmaßnahmen, die, wenn man sie alle zusammennimmt, übrigens erstaunlich ähnlich dem politischen Programm der NPD sind, zu dem das Bundesverfassungsgericht schon zweimal gesagt hat, dass die Partei, die NPD, verfassungsfeindlich ist. Nicht verfassungswidrig, weil sie zu klein war, aber verfassungsfeindlich, also in ihrer Ausrichtung. Und das wird in diesem Aufsatz einfach ignoriert.
Das heißt, du sagst, diese Kritik, die konntest du nicht so richtig annehmen. Gab es Kritik, wo du gesagt hast, ah Mist, die hat einen Punkt?
Also es gibt bislang eigentlich noch keine richtige fachliche Kritik, was auch nicht so richtig überrascht, weil wir 1500 Seiten geschrieben haben und ich bin mir sicher, dass da noch was kommt und es wird sicher auch einiges dabei sein, bei dem wir denken, ja, da ist was dran. Wir haben ja auch zwei sehr renommierte StaatsrechtlerInnen gehabt, Sophie Schönberger und Christoph Möllers.
Die hatten auch so ein paar Veto-Punkte, ne?
Genau, die Zweitgutachten geschrieben haben. Die sollten einerseits prüfen, ob wir wirklich ergebnisoffen gearbeitet haben, was uns beide bescheinigt haben, und dann eben unsere Ergebnisse überprüfen. Und beide sind überzeugt gewesen von unserem Demokratieteil, also das, was ich eben erklärt habe mit der strafrechtlichen Verfolgung. Und im Menschenwürdeteil waren sie unterschiedlicher Auffassung. Da hat Sophie Schönberger nur Einzelteile von gekauft, weil sie einen anderen rechtlichen Maßstab angesetzt hat. Und Christoph Möllers, der unter anderem Bevollmächtigter war in den beiden NPD-Verfahren, hat das aber ganz überwiegend gekauft, also ganz überwiegend für überzeugend gehalten. Insofern haben wir schon sehr gehaltvolle Zweitbegutachtungen und ich bin sehr gespannt, was jetzt noch an weiteren Eingaben kommt, so aus der Fachwelt, aber die hoffentlich ein bisschen sich mehr beschäftigt haben mit unseren Gutachten als Hoven und Föhringer.
Oder als du ihnen unterstellen würdest, dass sie es gemacht haben.
Naja, in 3-4 Tagen konnte man es, glaube ich.
Wer mal reingucken will, es steht alles online und es gibt auch eine Datenbank, in der ihr diese Belege, die ihr alle gesammelt habt, zugänglich macht. Jetzt ist es ja so, also jetzt sind da verschiedene Gutachten in der Welt, eures ist das neueste. So ein Verbotsverfahren, das kann aber nur von der Bundesregierung, vom Bundesrat oder vom Bundestag initiiert werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert?
Ich kann es super schwer einschätzen. Ich weiß es nicht, ob das kommt, was genau dann käme, wenn es kommt und vor allem auch wann. Vor den Wahlen jetzt im September in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendwas passiert. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch, also ich weiß es aber nicht.
Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie Deutschlands Politikerinnen und Politiker zu einem AfD-Verbot stehen. Die AfD selbst wehrt sich natürlich dagegen. Sie weist die Vorwürfe aus dem GfF-Gutachten zurück. Aus Sicht von Stefan Brandner, dem Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion, handele es sich um einen weiteren Versuch der Opposition zu schaden. Linke und Grüne trommeln schon lange dafür, dass der Bundestag Informationen sammeln und dann prüfen solle, ob das Parlament einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht einreicht. Die SPD hat letztes Jahr sogar auf ihrem Parteitag beschlossen, die Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu fordern, auch zur Sammlung von Belegen für die Verfassungswidrigkeit der AfD. Allerdings ist seitdem nicht viel passiert. Auch beim Koalitionspartner, also bei der Union, gibt es Abgeordnete, die zumindest mal ein Prüfverfahren befürworten würden und sich dafür in einem Bündnis mit Vertretern der anderen demokratischen Parteien organisieren. Aber eine Mehrheit in CDU und CSU blickt äußerst kritisch auf die Debatte.
Zum Beispiel Friedrich Merz, der sagt, man müsse sich in der Sache mit der AfD auseinandersetzen. Zitat, wir müssen vor allem den Wählerinnen und Wählern in Deutschland ein gutes Angebot machen, sodass sie gar nicht auf den Gedanken kommen, erneut möglicherweise bei der nächsten Wahl wieder diese Partei zu wählen. Und das stimmt doch, oder? Also eigentlich sollte der die Politik Alternativen zur Alternative bieten oder sie politisch bekämpfen.
Also beides kann stimmen. Also dass der politische Kampf immer vorrangig sein muss, das würde, glaube ich, niemand bestreiten. Ich muss kurz einen Einschub machen, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte keine Position vertritt zu Verbotsverfahren, ja oder nein. Aber abstrakt würde ich sagen, es gibt dieses Instrument des Parteiverbots und das hat auf jeden Fall eine Funktion. Ob sie jetzt schon gezogen werden muss und ob anders großes Übel nicht abgewendet werden kann, ist am Ende auch einfach eine Abschätzung. Das kann man so richtig objektiv nicht bestimmen. Wir haben in unserem Gutachten uns sehr viel Mühe gegeben, die Ziele der Partei herauszuarbeiten und zu zeigen, was auf uns zukäme, hätte sie die Macht. Aber das wird ja auch unterschiedlich gravierend bewertet. Also viele Menschen haben große Herzen für Schutzsuchende, andere nicht. Und entsprechend unterschiedlich ist auch die Gefahreinschätzung, die man zur AfD haben kann. Und entsprechend verteilt sind auch die Erwartungen jetzt an, zum Beispiel so ein Verbotsverfahren loszutreten oder eben nicht. Aber der politische Kampf ist immer vorrangig und er müsste auch weitergehen, selbst wenn man ein solches Verfahren beginnt, weil man erstens nicht weiß, wie es ausgeht und zweitens es ja auch irgendwann verkaufen muss, wenn es Erfolg hätte. Also wenn da am Ende dann man 3 Jahre die Hände in den Schoß gelegt hat, die Partei immer größer und größer wurde und am Ende irgendwie 3 Landesregierungen hat und dann das Bundesverfassungsgericht sie verbietet und alle anderen Parteien würden dann einfach auch unter gravierendem Vertrauensverlust leiden versus... Sie haben sich wirklich reingehängt. Sie haben auch den politischen Kampf immer weitergeführt, um Menschen gerungen und gekämpft und Verständnis auch vor allem für diesen Vorgang geweckt und immer wieder erklärt, warum sie das machen und dass sie das nicht tun, um konkurrenzlos zu werden, sondern zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Das kann funktionieren, aber es ist kein Entweder-Oder.
Zumal dieser Vertrauensverlust, den du gerade so in die Zukunft beschrieben hast, ja schon besteht. Also wenn man jetzt aktuelle Wahlumfragen anschaut, dann ist die AfD die stärkste Kraft auf Bundesebene auch, immer zwischen 26% und 29%. Kann man eine Partei, die ein Viertel der Deutschen wählen würde, überhaupt verbieten? Also welche Botschaft sendet das an diese Wählerinnen und Wähler?
Also es wäre auf jeden Fall das Schlimmste, was unsere Demokratie jemals durchgemacht hätte, wenn die AfD verboten würde. Aber die Kalkulation des Grundgesetzes ist es, sie, also eine verfassungswidrige Partei machen zu lassen, wäre noch schlimmer. Ja, das ist jedenfalls die Kalkulation, die Väter und Mütter des Grundgesetzes aus der historischen Erfahrung einmal gemacht haben. Und es muss keine zweite NSDAP sein. Es muss nicht mal eine zweite SED sein, die natürlich auch nach unseren Maßstäben verboten werden könnte. Es könnte schon in Richtung eine MAGA-Partei oder eine ungarische Fidesz-Partei sein, die zumindest für lange Zeit Machtwechsel quasi unmöglich gemacht hat, die diese Qualifikation erreicht könnte. Und die AfD ist schon gefährlich für sehr viele Menschen. Und mein Eindruck ist oft, dass die Kalkulation, wie gefährlich sie ist, eben auch stark davon abhängt, ist auch logisch, davon, wie persönlich betroffen man sich von ihr fühlt. Also ich finde schon auch auffällig, dass so der klassische alte weiße Mann in den Medien die geringsten Probleme damit hat, mit der Partei und eben auch am vehementesten die Demokratie hochhält. Aber Demokratie ist halt mehr als nur Wählerwillen. Ja, wenn man nur darauf abstellt, wie groß eine Partei ist, hätte man auch die NSDAP im Winter 32, als sie im Dezember 32% hatte, nicht verbieten dürfen. Und ich glaube, so gut wie jeder würde, wenn er jetzt die Gelegenheit dazu hätte, sie im Winter 32 verbieten, wissend, was alles kommen würde. Also das kann nicht das Argument sein, wie viele Menschen dahinter stehen, jedenfalls nicht juristisch, dass es politisch extrem Eindruck macht, ist ja klar. Und man darf es deshalb auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Zumal man ja die Gesinnung oder die Gedanken dahinter nicht verbieten kann oder die Motivation, diese Partei zu wählen, die geht ja nicht weg.
Ja, das stimmt. Aber das ist auch gar nicht das Ziel eines Parteiverbots. Also das ist überhaupt nicht sein Anspruch, sondern der Anspruch ist, und das ist die einzige Funktion, eine Kraft, die für diese Gesinnung steht, dass sie nicht an die Macht kommt. Sie darf nicht regieren. Sie darf nicht das Gedankengut, das sich eben möglicherweise übersetzt in Diskriminierung, in Beschädigung der Demokratie, in politischer Verfolgung, dass das nicht auf die Straße gebracht werden kann, nicht umgesetzt werden kann. Nur darum geht es. Und im Übrigen glaube ich aber auch nicht, dass es gar keinen Einfluss auf die Gesinnung der Menschen hätte, denn die Existenz der AfD und ihre Größe und ihre Strahlkraft und auch die Präsenz in Parlamenten, in den Medien und so weiter, die hat natürlich auch einen Einfluss auf die Gesinnung der Menschen. Also wenn man das alles wegdenken würde oder umgekehrt, hätte es die AfD nicht gegeben, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Also man würde ja negieren, dass sie nicht Einfluss hatte auch auf die Einstellung der Menschen. Das hatte sie bestimmt. Und gäbe es sie nicht mehr, dann gäbe es vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten, dass die Einstellungen sich in gemäßigtere Bahnen entwickeln.
Ich erinnere mich gerade, ich habe 2024 zuletzt viel Zeit in Bundesländern verbracht, wo die AfD sehr stark ist, rund um die Landtagswahlen dort und war dann auch auf Veranstaltungen, auf Demos, auch mal auf einer AfD-Wahlveranstaltung und habe gemerkt, dass es, glaube ich, bei mir und bei vielen Kollegen und Kolleginnen und Journalisten auch oft der Reflex ist zu sagen oder diese Frage zu stellen, ja, wie können Sie denn eine Partei wählen, die gesichert rechtsextrem ist oder im Verdacht steht, rechtsextrem zu sein? Und das war den Leuten oft egal, mit denen ich gesprochen habe. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Ich glaube, als Jurist denkt man so, hä, also alles, was du jetzt beschreibst, ne? Aber ich glaube, die Leute, die ich damals auf der Straße getroffen habe, denen wäre das egal. Die sagen so, nee, aber mir geht es hier schlecht. Die anderen Parteien, denen vertraue ich nicht mehr. Das, was wir gerade schon hatten, die haben hier nicht genug getan. Und jetzt, dann oft fällt ja auch so der Satz, jetzt probieren wir halt mal die aus. Ja, wie blickst du auf diese, auf dieses Befinden?
Genau deshalb gibt es das Grundgesetz. Genau das Grundgesetz schützt ja im Prinzip Minderheiten. Also Grundrechte schützen Minderheiten. Die Mehrheit braucht keinen Schutz ihrer Meinungsfreiheit, ihrer Versammlungsfreiheit, ihrer Vereinigungsfreiheit. Die setzt sich durch. Der Artikel 21 Absatz 2 schützt natürlich gerade vor den Belastungen für Minderheiten. Wenn man 1932 gefragt hätte, ja, finden Sie es schlimm, wenn Jüdinnen und Juden nicht mehr an der Uni lehren dürfen, hätten vermutlich auch ziemlich viele gesagt, ja, ist mir ziemlich egal. Und geführt hat das aber in diese Katastrophe, in die es geführt hat. Und deshalb, also ein riesiger zivilisatorischer Fortschritt oder der zivilisatorische Fortschritt im Recht ist ja gerade das Anerkenntnis, dass den Impulsen von der Menschen nicht in jedem Fall nachgegeben werden darf. Und das begann ja schon so im Ursprung des Rechts, dass man beispielsweise Familienfäden eingehegt hat und angefangen hat, staatliche Gerichte einzurichten und solche Prozesse der wechselseitigen Schädigung zu unterbrechen und in eine Obrigkeit sich eine Hand zu geben, die dann entscheidet, möglichst unabhängig. Das ist einfach ein sehr wertvoller Prozess und dazu gehört jedenfalls in unserer Demokratie eben auch dieses sehr scharfe Schwert des Parteiverbots, dass eine bestimmte Bewegung, wenn sie eben gefährlich genug ist, davon abhält, dass sie ihr Programm umsetzen kann, selbst wenn sie dafür Zustimmung erlangt.
Was wäre, wenn es nicht klappt? Also wenn man jetzt das Verfahren anstrengt und am Ende das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, das hat nicht gereicht, die AfD darf es hier weitergeben. Wäre das nicht die ultimative Legitimation für die Partei?
Ja, also bestimmt. Und ich glaube auch nicht, dass es ein zweites Verfahren geben würde. Das verstehe ich immer unter diesem, also das politische Kapital für so ein Verfahren, das ist nach einem Versuch, glaube ich, verbraucht. Weshalb es ja so wichtig ist, wenn man das macht, dass es auch wirklich mit viel Überzeugung, eigener Überzeugung geschieht. Ich weiß nicht, ob es jetzt sofort auch dann noch mehr Wählerstimmen zu laufen lassen würde. Das bezweifle ich, weil, wie du gerade auch gesagt hast, den Menschen das eigentlich egal ist, wenn die als rechtsextrem eingestuft ist, ob die jetzt als verfassungswidrig eingestuft ist. Und umgekehrt, wenn irgendwann ein Gericht feststellt, die sind nicht verfassungswidrig, dann werden nicht deshalb jetzt plötzlich noch mehr Menschen sie wählen. Also ich glaube, diese Hemmschwelle ist längst überschritten und sie
das finde ich total schwer einzuschätzen, weil man ja auch nicht weiß, wie die Partei das dann in ihren Botschaften für sich nutzt, oder?
Also ja, das ist total spekulativ. Ja. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt plausibler zu erwarten, dass sie dann nochmal 5 Prozentpunkte mehr bekommt. Mhm. Deswegen, also weil ich das Gefühl habe, die Hemmung, sie zu wählen, weil sie möglicherweise verfassungswidrig ist, die ist schon längst nicht mehr da.
Ein weiteres Gegenargument, das jetzt aus einer ganz anderen Ecke kommt, aber das mich noch beschäftigt, ist, habe ich das richtig verstanden, dass für den Zeitraum eines solchen Verfahrens die Überwachung der Partei eingeschränkt würde?
Das stimmt. Unterstellt, sie ist überhaupt schon so intensiv. Also was nicht, was geschehen muss, sobald man sich dazu entschließt, einen Verbotsantrag zu stellen, das ist ja auch nochmal zwischen dem Entschluss dazu und dem Antrag, vergeht ja auch Zeit, das muss man ja schreiben, sieht man in unserem Gutachten, wie aufwendig das war. In dieser Zeit müssen alle sogenannten V-Leute, also Vertrauenspersonen, die man vielleicht irgendwo im Vorstand oder so gewonnen hat, abgestellt werden. Also insbesondere alle, die in höheren Ebenen bezahlt werden, dafür Informationen beizusteuern, müssen abgeschaltet werden. Und zwar deshalb, weil eine Zulässigkeitsvoraussetzung für ein Verbot ist, dass alles, was vorgetragen wird an Belegen, staatsfrei ist. Bedeutet, es darf nicht von Personen stammen, die bezahlt werden vom Staat, weil dann die Gefahr besteht, die sagen möglicherweise Dinge nur, weil sie dafür bezahlt werden. Und um das eben zu gewährleisten, diese Staatsfreiheit, müssen die ganzen V-Leute abgeschaltet werden. Aber was weiterhin geschehen darf, ist zum Beispiel telefonisch abzuwachen oder andere Überwachungsmethoden einzusetzen.
Das V in V-Leute steht für Vertrauen oder Verbindungsperson. Diese Leute gehören bestimmten Szenen oder eben Parteien an und werden zum Beispiel von der Polizei, dem Zoll oder den Nachrichtendiensten dafür bezahlt, heimlich Informationen über diese Szenen zu beschaffen. 2003 scheiterte das erste von zwei MPD-Verbotsverfahren an genau solchen V-Leuten. Damals hatten die Sicherheitsbehörden kurz vor der Verhandlung mitgeteilt, dass wichtige Belastungszeugen aus Bundes- und Landesvorständen der NPD gleichzeitig staatliche V-Leute seien, die dem Verfassungsschutz Informationen aus dem Innenleben der Partei lieferten. Man konnte dann nicht mehr genau feststellen, welche Äußerungen und Aktionen wirklich der NPD zuzurechnen waren und welche dem Staat. Weil ein rechtsstaatliches Verfahren so nicht gewährleistet sei, stellte Karlsruhe das Verbotsverfahren damals ein. Zu diesem ganzen Thema Überwachung von Parteien hat sich der AfD-Chef Tino Chrupalla übrigens erst kürzlich klar positioniert. In einem Interview mit Phoenix sagte er auf dem letzten AfD-Parteitag im Juli Folgendes.
Wir wollen die Innenministerien, wenn wir die Wahlen gewinnen in Ostdeutschland, natürlich stellen. Und dann werden wir uns auch dem Thema Verfassungsschutz annehmen. Und weil dann ist es eine weisungsgebundene Behörde. Und wir werden dafür sorgen, dass politische Parteien in diesem Land nicht mehr beobachtet werden können.
Jetzt hast du schon mehrfach angedeutet, das würde auch alles ganz schön dauern. Was glaubst du, wenn jetzt so ein Verfahren angestoßen würde, wann käme es zu einem Ergebnis?
Also unter 3 Jahre kann ich mir nicht vorstellen. Es kann auch 4, kann auch 5 sein. Das Gericht würde wahrscheinlich, also das Bundesverfassungsgericht, sich schon Mühe geben, dass es nicht so ewig lange geht. Aber auch unter modernen Bedingungen, Schriftsätze können einfach enorm groß werden. Es gibt einfach wahnsinnig viel Material da draußen, allein durch die ganzen Social-Media-Posts und das alles. Die AfD ist finanziell sehr gut aufgestellt. Die haben gute Anwälte, die massenhaft Schriftsätze produzieren. Das wird kein Schnellschussverfahren werden, sondern das wird ein sehr intensives Verfahren. Und ich habe ja auch schon angedeutet, es wäre sicher die gravierendste Entscheidung in die eine oder andere Richtung, die das Bundesverfassungsgericht in seiner bisherigen Geschichte getroffen hat. Und die würden sich das sicher nicht leicht machen.
Eine letzte Frage, die, glaube ich, viele Leute immer haben in Verbindung mit diesem ganzen Prozess und Verfahren. Wenn das wirklich erfolgreich sein sollte, können dann nicht die ehemaligen Mitglieder einer Partei einfach eine neue gründen, die so ein bisschen umbenennen, ein bisschen anderen Claim drauf und dann wieder von vorne loslegen?
So leicht ist das nicht. Also die Gründung von Ersatzorganisationen ist verboten, ist sogar eine Straftat. Das ist ja auch irgendwie logisch, weil genau das liegt natürlich total nah. Das müsste schon ein ganz anderes Personal sein. Könnten natürlich auch ein paar alte AltpolitikerInnen aus der AfD dabei sein. Aber das Programm müsste sich auch deutlich davon abgrenzen. Es dürfte einfach keine hinreichende Ähnlichkeit mehr bestehen. Viel realistischer ist, dass die Menschen aus der AfD eine neue Partei, also eine schon bestehende Partei kapern. Das ist ja letztlich auch mit der AfD auch passiert. Also die Lucke-Partei, die 2013 gegründet wurde, die war natürlich nicht verfassungswidrig. Das fing alles an, so als die Höckes, Kalbitz und so weiter der Nation in die Partei reinkamen und das Potenzial gesehen haben und dann insbesondere nach der sogenannten Migrationskrise ihre Chance gewittert und genutzt haben und die Partei Stück für Stück umgekrempelt haben. Und das kann natürlich auch mit einer anderen Partei geschehen. Es gibt ja auch so im rechten Spektrum inzwischen sehr, sehr viele, ob das jetzt die Werteunion ist oder das Team Freiheit, das Frauke Petry gegründet hat, kann man sich alles vorstellen, dass da dann ein Auffangbecken für die AfD-FunktionärInnen besteht.
Das heißt, ich nehme jetzt mit, dass so ein Verbotsverfahren, du hast ganz am Anfang mal den Begriff wehrhafte Demokratie erwähnt, ist ein Instrument einer wehrhaften Demokratie, das vor allem eine rechtsextreme Partei von der Regierung fernhält, aber natürlich ihre Akteure nicht einfach aus dem Land wirft und auch die Gesinnung nicht vertreiben kann. Das heißt, am Ende braucht es mehr dafür, dass eine Demokratie wehrhaft ist oder eben auch zum Beispiel ein Verfassungsgericht. Was ist denn dein Tipp, den du vielleicht auch Freunden gibst, die jetzt keine Juristen sind, die nicht souverän mit all diesen Dingen handeln können oder denken, argumentieren können wie du? Weil ich glaube, das geht ja auch ganz vielen Leuten so, dass sie sich nicht gerüstet fühlen für Diskussionen über diese Themen oder sogar mit Anhängerinnen und Anhängern der AfD. Was empfiehlst du da Leuten, denen das so geht?
Naja, also ich bin ja immer noch ein großer Fan der Öffentlich-Rechtlichen, weil sie nach meiner Wahrnehmung immer noch ein Garant sind für ganz überwiegend objektiv richtige Berichterstattung und dass man sich eben nicht so sehr, so viel in Social Media aufhält und nicht alles glaubt. Also ich kenne natürlich auch Menschen in meinem Umfeld, im Verwandten, Bekanntenkreis, die sich viel einfangen lassen von irgendwelchen Clips und ich weiß nicht was, und KI-generierten Zeugs. Und es tut mir immer weh, weil ich die ja schätze und mag häufig und und weiß, dass die das eigentlich gar nicht die Dinge so sehen wollen, aber es wird ihnen einfach so schön alles bereitet. Und die AfD hat ja auch gerade so ein neues KI-Tool vorgestellt, mit dem man dann selbst so Memes und kleine Videos KI generieren kann, die dann im Osten irgendwie noch schärfer und aggressiver sind und im Westen nicht ganz so scharf, weil man da eben noch nicht so weit sei und so. Und das macht mir schon große Sorge, dass Menschen noch nicht, ich ja auch nicht, immer erkennen sofort, auf was KI denn generiert ist, was echt ist und was nicht echt ist. Und die Plattform, in denen das halt am meisten gestreut wird, ist nun mal Social Media und zum Glück eben noch nicht das klassische Fernsehen oder eben die Seiten der Öffentlich-Rechtlichen und natürlich auch von anderen großen Medien, auch privaten Medien. Also darauf mehr zu vertrauen als auf das, was man per WhatsApp zugeschickt bekommt, das finde ich eigentlich so den praktischsten Hinweis, auch wenn ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist, sich diesen Algorithmen und diesen süchtig machenden Apps zu entziehen.
Also es ist am Ende mehr eine Frage von Medienkompetenz als von, ja, zum Beispiel wieder, was Politik macht oder wie wir über Politik reden. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Vorbereitung ist mir nochmal aufgefallen, wie viele Politikerinnen und Politiker immer sagen, ja, wir müssen jetzt das und das machen, das darf unsere Demokratie nicht gefährden. Und auch wir sprechen jetzt ja eine Stunde lang über, was gefährdet die Demokratie. Und manchmal denke ich, es ist auch alles ganz schön abstrakt. Und auch, ob manchmal Politikerinnen und Politiker es sich leicht machen, indem sie immer direkt diese Keule schwingen und dann ja doch wieder sehr weit weg sind vom Alltag der einzelnen Leute, die sagen, aber meine ganz konkrete Not ist das und das und sich nicht gesehen fühlen.
Das ist sicher richtig. Also das, du hast mich ja gerade gefragt, was ich quasi denjenigen rate, die auf der anderen Seite stehen. Aber ich glaube, die Menschen, die in Funktion sind und die Verantwortung tragen, die müssen genau das leisten, was du gerade anreißt, nämlich eigene Themen setzen. Also man hat ja bei Sohrab Mamdani in New York gesehen, wie effektiv das ist. Er hat zwar auch dieselben Mittel genutzt, aber vor allen Dingen, um Themen zu setzen, wie zum Beispiel knappen Wohnraum oder Besteuerung von Superreichen oder Schulessen, Kitas und so weiter. Das waren einfach sehr bodenständige Themen, die er auf eine sympathische und eben Medien, also gute Art rübergebracht hat. Aber trotzdem, es war ja nicht nur die Performance, sondern es war vor allem der Inhalt, der am Ende die Menschen bewegt hat. Und das ist auf jeden Fall ein Vorbild. Also er nimmt quasi hin, dass wir diese Plattform haben und fügt sich diesem Modus. Aber gewonnen hat er, weil er die Menschen letztlich mit seinen Inhalten überzeugt hat. Und das wäre natürlich der Königsweg. Aber es ist halt auch eine Riesenherausforderung, sowas hinzubekommen. Also ich sehe nicht so viele PolitikerInnen in Deutschland, die das wirklich beherrschen. Und unser Bundeskanzler gehört bestimmt nicht dazu.
Wie hat sich dein Blick auf unsere Gesellschaft verändert im Laufe des letzten Jahres und dieser Arbeit, die ihr da gemacht habt?
Also meine Sorge ist auf jeden Fall gestiegen, weil wir letztlich so ein Mosaik zusammengesetzt haben, das wir am Anfang überhaupt nicht sehen konnten. Also zum Beispiel diese mehr als 200 Belege für strafrechtliche Verfolgung politischer GegnerInnen, das ist was komplett Neues. Dazu hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nie erklärt, hat auch nie Belege in die Richtung gesammelt. Und wenn man das alles mal sieht, also auch die Gehässigkeit, und dann wird einem schon ein bisschen anders. Und auch, wie sie Menschen eben kategorisieren. Also es gibt zum Beispiel eine Sache, die ich einfach so eklig finde, dass die AfD im Bundestag ein Gesetz fordert, einen Kredit für Familien, den nur Familien bekommen sollen, die deutsche Kinder gebären. Das ist eigentlich auch schon verfassungswidrig. Aber vor allen Dingen definieren sie die Empfänger dieses Kredits, der auch nach dem dritten Kind nicht rückzahlbar ist, dadurch, dass sie Eltern beide Deutsche sein müssen. Das heißt, Mischehen werden diskriminiert. Wenn jemand in einer binationalen Ehe ein deutsches Kind gebiert, dann kriegt er kein Geld. Und das sind so Sachen, also das ist nur ein kleiner Baustein dieser durch und durch rassistischen Partei oder Politik. Und das macht mir schon Sorge, dass das natürlich nicht breit bekannt ist, aber trotzdem irgendwie Zustimmung bekommt. Und vor allem, dass es jetzt halt inzwischen sehr konkret droht, jedenfalls in Sachsen-Anhalt. Und meine Sorge ist auf jeden Fall gestiegen.
Okay, ich glaube, dass wir heute eh nicht mit einem hoffnungsvolleren Satz mehr rausgehen werden aus dieser Folge.
Doch.
Ja, okay.
Weil es ist ja dann nicht vorbei. Also ich finde, gerade wenn man die USA sieht, ich finde es immer so schlimm, wenn da nur als vom Niedergang gesprochen wird. Man kann es ja auch als eine Geschichte des Widerstands erzählen. Also wie viel Widerstand da auf der Straße geleistet wird, wie Menschen gerade auch MigrantInnen schützen, also Apps bauen, mit denen dann irgendwie so Alarm geläutet wird, wenn ICE die Abschluss Abschiebebehörde sich im Viertel umschaut oder die ganzen Klagen, die vor Gericht gebracht werden. Also dieser Widerstand ist super effektiv und wirksam, weil er Menschen politischen Raum schafft, um dann vielleicht doch bei den nächsten Wahlen noch zu gewinnen, die Dinge wieder zu drehen und die Verhältnisse wieder zum Besseren zu wenden. Also der Kampf um die Demokratie ist nicht vorbei, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt gewinnt, sondern er fängt dann eigentlich erst richtig an.
Okay, dann nehme ich das als Schlusswort, Bijan, und danke dir sehr herzlich, dass
sehr
du
gerne.
Hier warst.
Danke für die Einladung.
Das war Deutschland 3000 mit Dr. Bijan Muhini. Für uns war die Arbeit an dieser Folge noch intensiver als sonst. Neben der üblichen Quellenarbeit haben wir auch mit vielen Journalisten, Kolleginnen und Juristen gesprochen. Und ich habe auch im Freundeskreis plötzlich so viel mehr Diskussionen zu diesem Thema geführt. Und mein Freund Max hat da einmal was gesagt, das ich sehr klug fand. Er meinte, die AfD füllt ja eine Lücke, die sie gar nicht selber geschaffen hat. Wenn die Partei jetzt verboten würde, was passiert dann mit dieser Lücke? Wer füllt die? Ich will damit sagen, es gibt zahlreiche Argumente für und gegen ein Verbotsverfahren. Und egal wie jeder von uns dazu steht, die Frage, wie wir als Gesellschaft rechtsextremem Gedankengut begegnen und wie demokratische Politik Leute erreichen und weitere Spaltung verhindern kann, die stellt sich so oder so. Und die wird uns auch hier bei Deutschland 3000 weiter beschäftigen. Mein Name ist Eva Schulz. Wenn euch diese Folge irgendwie weitergebracht hat, dann überlegt doch mal kurz, wer in eurem Bekannten- oder Freundeskreis sie sich auch anhören sollte. Schickt denen gerne den Link und vielleicht entdecken so ja noch ein paar neue Leute Deutschland 3000 für sich. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge auf allen Podcast-Plattformen und auf YouTube. Oh, und in den Shownotes findet ihr übrigens den Link zu der Datenbank mit allen Belegen, auf die Bijan und sein Team in ihrem Gutachten Bezug nehmen. Außerdem haben wir euch da noch weitere Quellen reingepackt, mit denen wir bei der Recherche gearbeitet haben oder die wir euch ans Herz legen, falls ihr euch noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt. Ansonsten freue ich mich auch auf die Diskussion mit euch in den Kommentaren und natürlich, wenn wir uns hier in 2 Wochen wiedersehen. Macht's gut! An dieser Folge haben mitgearbeitet Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby Ann Schwietal. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.